Wir fahren weiter. Noch ein kurzer Nachtrag. Dieses Wort, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, hier am Dienstag, haben wir gesehen, hat einen wichtigen Zusammenhang mit dem Passafest am darauffolgenden Donnerstagabend, wo man das genau sang zu Hause. Aber rückblickend hat es auch noch einen Zusammenhang mit dem Sonntag davor, Palmsonntag. Der Herr Jesus ritt von der Volksmenge gefeiert auf dem Esel vom Ölberg her nach Jerusalem ein. Und dann hat die Volksmenge geschrien, das Gleiche. Baruch haba b'shem Adonai, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Willkommen, der, der kommt im Namen des Herrn. Das haben sie geschrien und einige Tage später wurde deutlich, was in den Herzen echt war und was nur aus einer momentanen Begeisterung herausgekommen war. Und das zeigt uns eben, der Mensch kann sich auch entscheiden in einer oberflächlichen Weise. Und das war natürlich nichts wert. Und wenn der Herr Jesus aber wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, der Überrest, der durch die Drangsal hindurchgehen wird, zuerst die 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden, Offenbarung 7, Vers 1, und dann in der Drangsal selber wird ein Drittel der Bevölkerung in Israel sich in der größten Not bekehren, und das wird so erklärt in Zacharja 13, Vers 8 und 9, und die werden dann den Herrn wirklich von ganzem Herzen begrüßen mit Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 24 und wir haben ja schon gelesen, dass der Jesus dann aus dem Tempel hinausging und noch mehr von dem Tempel wegging. Das drückt gerade auch seine Abwendung aus. Er hat gesagt, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Und dann ist es so, dass die Jünger ihm nochmals die Schönheit des Tempels zeigen wollten. Im Talmud steht von dem zweiten Tempel damals, der ja mit unglaublichen Geldsummen von Herodes, dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem, umgebaut worden war. Herodes wollte sich beliebt machen beim jüdischen Volk und hat das Geld angeboten für den Umbau. Und das jüdische Volk hat den Tempel umgebaut. Darum nenne ich den zweiten Tempel nie den Herodes-Tempel. Herodes hat bezahlt, aber das jüdische Volk hat den Tempel umgebaut. Es war der jüdische Tempel. Aber so grandios umgebaut, erweitert auf die doppelte Größe. Das Tempelhaus war viel größer als der salomonische Tempel. Und eben der Tempelplatz etwa doppelt so groß, ein grandioses Gebilde. Und es war so, die Fassade des Tempelhauses, 52,5 Meter hoch, also 100 Ellen, war mit Goldplatten bedeckt. Und da, wo es nicht bedeckt war, sah man weißen Marmor. Josephus Flavius, ein Jude aus dem ersten Jahrhundert, der selber im zweiten Tempel noch gedient hatte als Priester, beschreibt in seinen Büchern, wie grandios dieser Tempel war. Und er beschreibt, wenn man nach Jerusalem kam, vom Ölberg her, und die Sonne ging auf, dann war die Reflexion im Tempelhaus so gewaltig, als würde das Sonnenlicht einem direkt entgegenkommen und blendete einen. Und es ist so, im Talmud steht, wer den Tempel damals nicht gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Und jetzt verstehen wir, die Begeisterung der Jünger, sie zeigen ihm all diese Gebäude. Und es war nicht so, dass der Herr das nicht auch gerne sah. Wenn wir im Markus-Evangelium lesen, wie der Herr Jesus am Palmsonntag eingezogen ist nach Jerusalem, in den Tempel ging. Und das war ja dann Abend. Darum hat er nicht mehr am gleichen Tag die Tempelreinigung vollzogen, sondern erst am nächsten Tag. Das war gewissermaßen eine Fortsetzung. Aber in Markus 11 wird so schön beschrieben, wie der Herr Jesus die Gebäude angeschaut hat. Und dann ging er weg. Er liebte den Tempel. Er nannte ihn ja das Haus meines Vaters in Johannes 2. Und schon als Zwölfjähriger hat er Maria und Josef gesagt, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Als er im Tempel geblieben war und nicht nach den 2 obligatorischen Passatagen nach Hause gehen wollte, wie die Eltern. Und sie kamen zurück und fanden ihn im Tempel. Er liebte den Tempel, aber jetzt war klar, dieser Tempel wird untergehen. Und die Jünger beharren darauf und zeigen ihm die Gebäude. Im Lukas-Evangelium, können wir kurz aufschlagen, in der Parallelstelle wird noch etwas weiteres verdeutlicht. Lukas 21, und zwar Verse 5 und 6.
Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird.
Also diese schönen Steine, und wir werden gleich noch sehen, in Markus 13, in der weiteren Parallelstelle, da zeigen sie ihm diese großen Steine. Und es ist so, dass einer der größten Bausteine, den man gefunden hat vom zweiten Tempel, den findet man im sogenannten rabbinischen Tunnel, im Fundamentbereich der Westmauer des Tempels. Und der hat eine Länge von etwa 13,5 Meter. Eine Höhe von 3,5 Meter und eine Breite von 4,5 Meter. Er wiegt etwa 580 Tonnen. Der größte mobile Kran in der Schweiz kann 500 Tonnen heben. Aber die haben den geholt vom Steinbruch, dorthin gesetzt, in die Fundamentbereiche, damit das eben, weil Israel ein erdbebengefährdetes Gebiet ist, damit das Stabilität gibt, diese mächtigen Steine. Und Josephus Flavius überliefert, dass die Steine beim Tempelhaus, da ist ja alles weg, kein Stein mehr auf dem anderen, aber beim Tempelhaus waren die Steine noch größer als das, was ich jetzt eben gerade zitiert habe. Das ist wirklich imposant. Schöne Steine, ganz schön bearbeitet mit einem feinen Randschlag und einem vorstehenden Spiegel. Und dann lesen wir aber hier in Lukas 21 noch über Weihgeschenke, dass der Tempel mit Weihgeschenken geschmückt war. Es gab verschiedene Weihgeschenke. Eines war der goldene Weinstock an den Säulen beim Eingang des eigentlichen Tempelhauses. Dort war ein gigantischer Weinstock aus Gold angebracht mit Trauben. Und da konnte man einfach Geld spenden und wieder weitere Trauben anfügen oder Blätter. Also dieser Weinstock wuchs. Und er war natürlich ein Bild von Israel. Israel wird beschrieben als Weinstock, den Gott aus Ägypten geholt hat, um dann im Land zu pflanzen, aber hat keine Frucht gebracht. Und der Herr Jesus nimmt in Johannes 15 auf den Weinstock Bezug und sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Also der wahre Weinstock im Kontrast zu Israel, das Volk, das als Volk keine Frucht gebracht hat für Gott, hat eher der Messias vollkommene Frucht gebracht. Und die, die mit ihm verbunden sind, das sind die Reben, die sich zu ihm bekennen. Wenn sie wirklich in lebendiger Beziehung sind zu ihm, dann bringen sie Frucht, die Gold wert ist für den Vater. Das war so ein Weihgeschenk. Und auf das nimmt der Herr Jesus Bezug in Johannes 15. Und dann gab es oberhalb des Eingangs des Tempelhauses, eben ganz nahe von dem Weinstock, gab es so geöffnete Fensterpartien und da waren zwei Kronen drin. Und das entspricht diesen Kronen aus Sacharja 6, die man herstellte als messianische Kronen, die darauf hinweisen sollen, dass der Messias König und Priester in einer Person sein sollte. Gott hat ja in Israel das Prinzip der Gewaltentrennung von Anfang an eingeführt, weil der Mensch eben ein sündiges Herz hat, ist es immer gefährlich, wenn er zu viel Autorität und zu viel Macht in sich vereinigt. Und darum durften Hohepriester nur aus dem Stamm Levi kommen, aus der Familie von Aaron, und Könige durften nur aus dem Stamm Juda kommen, aus der Familie von David. Es war unmöglich, diese Machtpositionen von Hohepriester und König zu vereinen. Aber Sacharja 6 sagt, dass der Herr Jesus, eben der Messias, dass er Priester sein wird auf seinem Thron. König und Priester in einer Person. Und darum hat man damals in Sacharja 6 den hohen Priester gekrönt. Und das sollte symbolisch hinweisen auf den Messias, der einmal Königtum und Priestertum vereinigen sollte. Und da schaut der Herr diese Weihgeschenke mit den Jüngern an. Das hat natürlich alles eine Bedeutung gehabt. Und er hat die Bedeutung erklärt, da und dort. Jetzt schlagen wir noch auf, Markus 13, um das noch zu sehen mit den großen Steinen. Da haben wir alle drei Parallelstellen schon mal angetönt. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Und da lesen wir Markus 13, Verse 1 und 2, bitte.
Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.
Ja, und so ist es geschehen. Man sieht noch Steine der damaligen Erweiterung des Tempels, also die äußeren, von den äußeren Stützmauern im Westen, zum Beispiel die Klagemauer ist noch ein Überrest dieser Erweiterung. Dann auch auf der Nordmauer, Ostmauer, Südmauer sieht man Überreste. Aber von diesen Gebäuden des Tempels, Tempelhaus und dann all die Gebäude rum um den innersten Vorhof mit dem Altar, dann vom Frauenvorhof und so weiter, alles verschwunden. Und der Herr schaut ja diese Gebäude an und sagt: Schaut, diese Gebäude, kein Stein wird mehr auf dem anderen stehen. Und das bezieht sich also ganz speziell auf das, was er da an Gebäuden mit ihnen angeschaut hat, alles verschwunden. Man kann auf den Tempelplatz gehen und wir wissen heute ganz genau, wo was war. Das ganze Layout konnte rekonstruiert werden, aber ich kann sagen, hier im Südbereich, da war die königliche Säulenhalle und hier war das Gebäude für den Sanhedrin bis ins Jahr 30, da war das Tor der Erstgeborenen und so weiter, kann man alles erklären, aber die Steine sind weg. Und das meiste haben die Römer runtergeschmissen in, wo? Ins Kidrontal, im Osten. Sogar, dass sogar der Verlauf des Tals dadurch sich geändert hat. Und wenn man dort graben würde, würde man noch viele Überreste finden vom Tempel, aber dann hätte man wieder einen Nahostkrieg direkt vor der Türe. Und obendrauf sind dann Gräber, aber auch darüber hinaus würde man finden. Das wäre toll, wenn man das machen könnte, aber lassen wir das mal für den Moment. Aber einfach um zu sagen, wie dramatisch sich das wirklich erfüllt hat. Und dann ging der Herr Jesus, nachdem er aus dem Tempel hinausgegangen war, rüber zum Ölberg, also das Kidrontal, zum Ölberg, Vers 3. Lies du nochmals.
Immer noch eben.
Matthäus 24, Vers 3, Verzeihung, ja.
Als er aber auf dem Ölberg saß, trabten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?
Danke. Also, der Herr geht auf den Ölberg hinaus. Und es ist so, der Ölberg ist höher als der Tempelberg. Und darum hat man von dort aus die allerschönste Übersicht gehabt über den zweiten Tempel. Die Jünger waren unter Schock. Der Herr sagt, dieser herrliche Tempel, der so grandios war, 144.000 Quadratmeter, durch die Erweiterung, ja, die man mit dem Geld von Herodes vornehmen konnte, das ist ein so großer Tempelplatz, da könnte man alle berühmten Kathedralen von England unterbringen und hätte noch Raum übrig. Es war gigantisch. Und der Herr sagt, kein Stein von diesen Gebäuden wird mehr auf einem anderen stehen. Und das löst bei den Jüngern Fragen aus. Wie viele Fragen stellen Sie hier?
Drei.
Ah, sehr gut. Ich hätte gedacht, da fällt man rein. Ja, Fangfragen sind eben auch manchmal hilfreich. Dann kann man den Punkt richtig rausbringen. Jetzt versuche ich es trotzdem. Welche drei Fragen? Mit anderen Worten sagen. Zeitpunkt. Du kannst jetzt aber wiederholen, was da steht. Wann wird das sein? Also Zeitpunkt wovon?
Die Sache eintrifft, was Jesus da vorher gesagt hat.
Also, Zeitpunkt der Zerstörung des zweiten Tempels. Wann? Zweite Frage. Ja, die haben ja verstanden. Der Herr sagt, er wird wiederkommen. Und dann werden sie sagen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann sagen sie, was ist das Zeichen, das stattfinden wird und unmittelbar vor deinem Kommen erscheinen wird? Ein Zeichen möchten sie gerne. Und dann fragen sie noch etwas Drittes. Nochmals. Die Vollendung der Weltzeit. Also in der, das ist Schlachter, nicht wahr? Vollendung der Weltzeit nach Schlachter, oder?
Ende der Weltzeit ist Schlachter.
Danke, Ende der Weltzeit, Schlachter. Und das war? Menge? Okay. Und der Vollendung des Zeitalters. Elbefelder. Luther hat, wer hat Luther?
Ende der Welt.
Das Ende der Welt. Das ist falsch übersetzt. Natürlich Aion auf Griechisch kann bedeuten Zeitalter oder Welt. Aber es ist ja klar, man muss übersetzen mit Zeitalter und nicht mit Welt. Weil der Herr Jesus beschreibt in Matthäus 24, er wird wiederkommen als König der Welt und dann wird er das Reich aufrichten. Das tausendjährige Reich, wie Offenbarung 20 klar macht. Also, wenn er kommt, geht die Welt nicht unter. Und darum darf man auf keinen Fall übersetzen, also das Ende der Welt, sondern das Ende oder die Vollendung des Zeitalters. Das ist ganz wichtig. Ja, weil so in der Gesellschaft, in der säkularen Welt um uns her, wird ja behauptet, wir würden glauben, dass der Weltuntergang bald bevorstehe. Warum? Weil wir ja ständig von Endzeit sprechen. Und da werden wir als so ein bisschen verrückte Leute angesehen, die mit dem baldigen Weltuntergang rechnen. Aber das ist nicht wahr. Warum nicht? Weil wir keine Klimaaktivisten sind. Die glauben Dinge in dieser Richtung. Das glauben wir gar nicht. Aber was bedeutet dann Vollendung des Zeitalters? Nun, der Herr Jesus spricht ja, zum Beispiel in Matthäus 12, über dieses Zeitalter und das zukünftige. Ich war mal hier aufschlagen, Matthäus 12. Es geht jetzt nicht um das Thema, was ist die Sünde der Lästerung des Geistes. Da geht es um die definitive Ablehnung des Herrn Jesus. Das wollen wir jetzt nicht genauer anschauen. Aber der Ausdruck, den der Jesus verwendet in Matthäus 12, 32.
Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen.
Ja, also dieses Zeitalter und das zukünftige. Wir sagen Zeitalter. Wer gerne Notizen macht, Markus 10, Vers 30. Markus 10, Vers 30 und Lukas 18, Vers 30. Da spricht der Herr Jesus auch in diesen Stellen über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und dann noch bei Paulus in Epheser 1, Vers 21 sagt er, dass der Herr Jesus über allen Namen steht, sowohl in diesem Zeitalter als auch in dem zukünftigen. Und nun, was ist damit gemeint? Ganz einfach. Auf dem jüdischen Hintergrund versteht man das sofort. Und zwar die Rabbiner, in rabbinischen Schriften, die sprechen immer wieder über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Sie sagen, Ha'olam Hazeh, das Zeitalter dieses, und Ha'olam Haba, das Zeitalter, das kommende. Und diese Ausdrücke bezeichnen Folgendes. Dieses Zeitalter, das ist die Zeit, in der wir leben. Und das zukünftige Zeitalter, das ist die Zeit, wenn der Messias kommt als König der Welt, um sein Reich aufzurichten. So, jetzt ist es klar. Dieses Zeitalter und dann das zukünftige Zeitalter. Und die Jünger, die stellen die Frage eben ganz korrekt. Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also von Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter. Was ist das Zeichen, dass das zum Abschluss kommt? Weil Jesus Christus kommt als König. Und dann wird er das zukünftige Zeitalter aufrichten und das ist das tausendjährige Reich. Also, die Frage betrifft nicht den Weltuntergang, sondern die Frage betrifft das Ende dieses Zeitalters. Und es ist so, zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus als leidender Messias, der für unsere Sünden sterben sollte, bis zu seinem zweiten Kommen als der herrschende Messias, der das Reich aufrichten soll, da sollte eine lange Zeit dazwischen liegen. Und das ist diese Zeit, in der der Tempel zerstört ist und das jüdische Volk keinen Staat mehr hat und weltweit zerstreut ist, wie das vorausgesagt ist in 5. Mose 28, Vers 64. In Hosea 3, Vers 4 lesen wir, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Ah, man darf ja nur im Tempel opfern. Und wenn der Tempel nicht mehr ist und der Tempelberg nicht mehr in jüdischer Hand ist, kann man nicht mehr opfern. Darum gibt es seit dem Jahr 70 bis heute keine Opfer mehr im Judentum. Ohne Opfer. Und in der Folge des Jahres 70 ging ja auch der Judenstaat unter. Und da kamen diese vielen Tage ohne König und ohne Fürsten. Aber wichtig, die Bibel sagt viele Tage. Yamim Rabim. Viele Tage, das ist nicht ewig. Ich glaube, wir müssen die Bibel so lesen, wie sie gemeint ist. Wenn die Bibel sagt, ewige Pein, im Kontrast zu ewigem Leben, Matthäus 25, 46, danke, dann heißt das eben wirklich ewiges Leben und ewige Pein, im gleichen Vers. Aber wenn die Bibel sagt, viele Tage ohne König, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer, dann bedeutet es eine lange Zeit und es wird eine Wende kommen. Und wirklich, seit 1948 ist der Staat Israel wieder gegründet und man hat wieder Fürsten. Das Wort Nasi wird heute in der Politik in Israel verwendet. Ja? Also, lange Zeit und auch lange Zeit ohne Opfer, das bedeutet, Opfer werden wieder kommen. Es gibt manche Christen, die reagieren ganz allergisch auf den Gedanken, dass die Opfer im Judentum wiederkommen werden nach der biblischen Prophetie. Sie sagen, das ist unmöglich. Ja, was heißt unmöglich? Die Bibel sagt, viele Tage werden sie ohne Opfer sein, also kommen die Opfer wieder. Und die prophetischen Stellen dazu machen das völlig klar. Also, wir haben da eine lange Zeit zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und dem zweiten. Und die Frage nach der Vollendung des Zeitalters betrifft also gerade die Zeitepoche, die der Abschluss dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen umfasst. Und da möchten Sie gerne ein Zeichen haben dafür. Die Jünger sind eigentlich, würde ich sagen, ziemlich bescheiden. Wie viele Zeichen wollen Sie? Wie viele Zeichen wollen Sie?
Zwei.
Zwei. Das Zeichen, dass die Wiederkunft Christi als König unmittelbar bevorsteht. Und einfach ein Zeichen, dass jetzt die Epoche ist, wo das Zeitalter, dieses Zeitalter zum Abschluss kommt. Ja, und dann wollen Sie noch wissen, der Zeitpunkt, wann der Tempel untergeht. Aber wir müssen eben alle Parallelstellen zusammennehmen. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Und wenn man das alles miteinander vergleicht, dann sieht man, es gab noch eine vierte Frage. Aber die findet sich nur im Lukas-Evangelium. Lukas 21. Und zwar Vers 7.
Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll?
Ah, sieht man das hier? Wann wird dies sein? Das ist die Frage in Bezug auf den Abbruch des Tempels. Wir haben ja Verse 5 und 6 gelesen. Das ist das Gleiche wie in Matthäus 24. Wann wird die Tempelzerstörung geschehen? Und die zweite Frage hier, was ist das Zeichen, wann dieses geschehen soll? Also, Sie fragen nach einem ganz bestimmten Zeichen, das stattfinden wird, sodass man weiß, jetzt unmittelbar, danach wird der Tempel zerstört werden. Und jetzt sehen wir, insgesamt haben Sie also vier Fragen. Und zwei betreffen die Zerstörung des Tempels. Nämlich, wann wird der Tempel zerstört werden? Zweitens, was ist das Zeichen der Tempelzerstörung? Und dann haben Sie zwei weitere Fragen. Was ist das Zeichen, dass dieses Zeitalter abgeschlossen wird? Und was ist das Zeichen deines unmittelbar bevorstehenden Kommens als König? Jetzt merken wir können diese vier Fragen aufteilen in 2 plus 2. 2 haben nämlich mit der Anfangszeit etwas zu tun. Ich war der Herr, sagt ja voraus, damals, dass der Tempel nun vor der Zerstörung steht. Und wenn wir diese Zeit da zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen anschauen, was immer noch eben zu dem gehört, was die Bibel nennt, dieses Zeitalter, dann war das die Anfangszeit. Im Jahr 70 wurde das dann erfüllt, der Tempel ging unter. Und zwei Fragen haben mit dem Ende etwas zu tun, nämlich Zeichen der Wiederkunft, Zeichen der Endzeit. Und man muss noch Folgendes bedenken. Als der Herr Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt kam, das war ein gewaltiger Neuanfang. Der erste Johannesbrief Kapitel 1, Vers 1, beschreibt ja das Kommen des Herrn Jesus in diese Welt. Und Johannes beschreibt, wie sie, die Apostel, sein Reden gehört haben, wie sie ihn mit den Augen gesehen haben, aus Augenzeugen, wie sie ihn sogar angeschaut haben, ganz genau, und wie sie ihn sogar mit ihren Händen berührt haben und feststellten, das ist nicht ein Geist, ein wirklicher Mensch. Wer liest 1. Johannes 1, 1?
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens.
Ja, also, und das Kommen des Herrn Jesus als Mensch in diese Welt, gehört, gesehen, angeschaut und betastet von den Augenzeugen, den Aposteln, das wird hier beschrieben, was von Anfang an war. Ich war, der Herr Jesus ist gekommen, hat das Alte Testament abgeschlossen, wie das in Hebräer 1 steht, nachdem Gott vielfältig, also oft und auf vielerlei Weise, auf ganz unterschiedliche Arten, mit prophetischen Reden, mit Psalmenliedern und Geschichten, hat er zu den Vätern geredet. Und jetzt am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet, dem Sohn. Das Ende dieser Tage bedeutet das Ende dieser Tage, wo Gott im Alten Testament durch die Propheten gesprochen hat. Da kam der Herr Jesus. Und sein Kommen hat einen Neuanfang eingeleitet. Und darum sagt Johannes, was von Anfang an war. Warum sage ich das? Unter anderem deshalb, weil es gibt manche Christen, die sagen, Endzeit ist seit 2000 Jahren. Jesus Christus war ja schon eben gekommen in der Endzeit. Schließlich steht in Hebräer 1, er hat zu uns geredet im Sohn am Ende dieser Tage. Und das Ende der Tage ist doch in der Bibel ein Ausdruck für die Endzeit, in Daniel 8 zum Beispiel. Ja, korrekt. Das Ende der Tage meint die Endzeit in Daniel 8. Aber in Hebräer 1 steht, am Ende dieser Tage, wo Gott durch die Propheten gesprochen hat. Also er hat da das Alte Testament, wo Gott durch die Propheten gesprochen hat, hat er abgeschlossen und dann kam ein Neuanfang, was von Anfang an war. Und der Herr Jesus sagt also für diese Anfangszeit voraus, da wird der Tempel untergehen. Und dann die Endzeit, das ist eben die Zeit, wenn er kommen wird als König. Also, und zwei Fragen. Und der Herr Jesus beantwortet das alles. In Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Jetzt haben wir nicht mehr Zeit. Ich habe mich so gefreut auf heute. Für das, was jetzt kommt. Und jetzt muss ich es nochmal verschieben. Ja, weil wir doch ein paar wichtige Dinge vorher noch anschauen mussten. Aber das kommt dann. Und jetzt bereiten wir das schön vor, weil wir wollen diese Verse ganz gründlich durchgehen. Dass man wirklich jeden Satz ganz genau einordnen kann. Und das ist so gewaltig. Und es wird dann so plastisch, so klar. Und man kann auch so verschwommene Ideen, wie ja, die Endzeit ist seit 2000 Jahren und so weiter, kann man alles vom Tisch wischen. Wirklich, das Wort ist nicht verschwommen. Das Wort ist klar und eindeutig. Und das möchten wir zusammen versuchen, so zu erreichen. Aber es ist dann so, der Jesus ist einfach wunderbar. Sie fragen nach drei Zeichen. Und der Herr gibt ihnen gegen 30 Zeichen. So ist er. Wir haben das auch schon gesehen, wenn die Leute ihn etwas gefragt haben, hat er nicht einfach Antwort gegeben, sondern hat er noch viel mehr gesagt, als was sie gefragt haben. Und da können wir von dem Herrn lernen. Also wenn jemand etwas fragt, ist es gleich die Gelegenheit, noch andere Sachen einzubauen. Und das machen wir auch ein bisschen so in der Bibelklasse, hoffe ich. Und eben, der Herr gibt ihnen so viele Zeichen und er beantwortet alle diese Fragen. Aber man muss zum Beispiel beachten, die Frage, was ist das Zeichen der Zerstörung des Tempels? Wo haben wir das gefunden?
Lukas
21. Und nur dort, nicht in Matthäus, nicht in Markus. Diese Frage wird dann auch nur im Lukas 21 beantwortet. Das ist ganz wichtig. Und viele haben das nicht beachtet und die haben so ein Chaos gemacht. Und das, was der Herr Jesus eben beantwortet für damals, eben vermischt mit dem, was er beantwortet hat für die Zukunft. Und dann geht gar nicht mehr auf. Dann ist wirklich alles schwammig und unklar. Aber der Herr Jesus ist ja unser guter Hirte. Und von dem guten Hirten lesen wir im Psalm 23, er weidet mich oder er lässt mich lagern auf grüner Weide. Und dann heißt es, er führt mich zum stillen Wasser. Stille Wasser, das sind diese Wasser in der Wüste, die zurückgehen auf Winterbäche, die tosend durch die Wadis in der judäischen Wüste hindurchgehen. Braune Brühe, tödlich, gefährlich. Wer da im Wadi steht und plötzlich kommt unerwartet so ein Winterbach, der ist des Todes. Aber dann, das Wasser bleibt in Pfützen übrig und der Hirte weiß genau wo. Und in der Zwischenzeit haben sich die schweren Bestandteile, die braunen, abgesenkt und es klärt sich alles auf. Und da geht der gute Hirte mit den Schafen dorthin und dann trinken sie dieses klare Wasser. Und es ist ruhig, nicht bewegt. Stille Wasser. Aber es gibt ganz freche Schafe. Das möchte ich noch zum Schluss zeigen, was die machen. Hesekiel 34. Da geht es ja um die falschen Hirten Israels. Und die werden dann auch verglichen mit Ziegenböcken und mit Widdern. Und die stören die Schafe. In Hesekiel 34, Vers 17, möchtest du bitte noch lesen, Christian?
Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Ist es euch zu wenig? Die gute Weide weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen. Das klare Wasser trinkt ihr und das restliche trübt ihr mit euren Füßen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben und trinken, was eure Füße getrübt haben.
Ja, diese frechen Führer, die trinken für sich und dann machen sie so. Und die ganze Brühe ist wieder da. Und dann sollen die Schafe trinken. Und das sind dann solche Verkündiger, die sagen, ja, man kann nicht genau sagen, ob wir jetzt in der Endzeit sind. Es gibt diese Ansicht und es gibt übrigens ganz verschiedene Modelle. Es gibt das präteristische Modell und dann gibt es natürlich noch andere eschatologische Ansichten. Aber eben, was jetzt genau stimmt, das kann man jetzt auch nicht sagen. Und die Gläubigen sind, leben wir jetzt in der Endzeit oder nicht? Oder hat das jetzt etwas zu bedeuten oder nicht? Und es ist genau so, es ist alles getrübt. Aber der gute Hirte führt zum stillen Wasser. Und er will die Klarheit des Wortes geben. Und so versuchen wir eben, jetzt Vers für Vers dann weiterzugehen. Und jetzt haben wir das so vorbereitet, diese zwei und zwei Fragen. Und dann spricht der Herr Jesus, wie sich zwei Dinge am Anfang erfüllt haben. Und zwei Zeichen, die sich am Ende erfüllen werden. Aber er sagt dann nicht nur zwei Zeichen für die Endzeit, sondern über 25 Zeichen für die Endzeit. Und diese Zeichen nennt er Wehen. In den weiteren Versen sehen wir, der Herr wird ein paar Zeichen aufzählen hier. Und dann sagt er in Vers 8 zusammenfassend, liest du noch das, Christian?
Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.
Aha. Nicht wahr? Wir haben dieses Zeitalter. Das erste Kommen des Herrn am Anfang und sein Kommen dann am Ende. Und diese Zeit wird eigentlich verglichen mit der Zeit einer Schwangerschaft. Das ist auch ein Zeitalter von ungefähr 9 Monaten, aber es kann auch deutlich weniger sein. Es kann auch ein bisschen darüber hinausgehen. So genau weiß man das nicht. Und darum ist es wichtig, dass man auf die Endzeitzeichen der Schwangerschaft achtet. Und das sind untrüglich die Wehen. Also nicht die Berechnung des Gynäkologen. Ja, am 3. August wird es, 13. August wird es soweit sein. Stimmt, Sarah? Ja, du wirst sehen, das wird wahrscheinlich nicht am 13. geschehen, sondern wichtig ist, dass du den Koffer packst, falls du eine Geburt im Spital haben willst oder im Geburtshaus. Zu Hause ist ein anderer Fall. Aber da muss man bereit sein. Und das Untrügliche ist, wenn plötzlich dieses Ziehen kommt, von dem man merkt, das ist ganz anders. Das ist nicht wie sonst Rückenschmerzen. Ja? Dann, das sind diese Endzeitzeichen. Und die muss man beachten. Und so zählte Herr Jesus dann in der weiteren Rede ein Endzeitzeichen nach dem anderen auf. Und das entspricht eben diesen Wehen, die klar machen, jetzt sind wir in der Endzeit. Und dann werden wir eben nächstes Mal auch sehen, wir leben tatsächlich in der Endzeit. Denn diese Wehen sind dramatisch im Gang. Und zwar nicht einmal. Ich glaube, das ist nicht so gewesen. Ich weiß das, weil ich das erlebt habe bei meiner Frau, nicht selber. Aber ich habe ja mitgelitten, habe mich identifiziert. Und dann ist es so, diese Zeichen kommen nicht einmal, sondern ich weiß noch, dass plötzlich hat sie gesagt, das ist nicht mehr wilde Wehen. Das ist etwas anderes. Und dann ging das so ein paar Minuten, wir haben da gewartet, wie beim ersten Mal, nicht wahr, als sie Erstgebärende war. Und dann ging das so eine Zeit, dann kam, jetzt wieder. Macht noch nicht weh, aber das kommt dann mehr und mehr und mehr und intensiver. Manchmal geht es wieder zurück, wie gar nichts mehr. Und dann kommt es wieder, also so in Wellen. Und genau das beschreibt der Herr Jesus, all diese Zeichen kommen wellenförmig. Wie zum Beispiel Erdbeben oder Massenkriege. Und das werden wir genauer anschauen. Und es ist so gewaltig. Jedes Zeichen so ein Volltreffer, dass wir genau verstehen, in welcher Zeit wir leben. Und dass wir unsere Zeit also nicht mehr vergeuden dürfen. Das dürfen wir nie. Aber jetzt erst recht nicht. Sondern wir müssen sehen, in welcher Zeit wir leben. Und der Herr kommt und es ist noch Gnadenzeit. Wir rufen die Letzten zu dem Herrn Jesus. Da wollen wir hier schließen. Danke.